1 Live Clubbing heute mit unserem Gast Juli C. Sie hat ihren Roman mitgebracht. Adler und Engel ist erschienen im Schöffling Verlag. Und Juli, für die, die es interessiert, du hast auch eine Website, eine eigene, wo man auch ein paar Sachen über dich und das Buch erfahren kann. Die Adresse?
Die Adresse ist www.julic.de und zwischen Vor- und Nachname so der Strich in der Mitte.
Genau.
Die beste Website der Welt. Danke an den Webmaster, der heute Abend hier ist.
Applaus für den Webmaster, bitte. Juli, in deinem Roman, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, stehen viele Figuren ständig unter Drogen und wenn sie gerade keine nehmen, dann geht es ihnen auch noch schlechter und dann machen sie vielleicht mal eine kleine Pause und dann werden wieder welche genommen und du sagst, das sind nicht nur die Kriminellen, die da ständig unter Strom stehen, sondern das sind auch die Politiker, das sind Juristen. Liegt da die Wurzel allen Übels, also des Übels, das du auch in deinem Buch beschreibst, also für die Korruption?
Nee, also das ist nicht so gemeint, dass ich wirklich behaupten will, auf der ganzen Welt würden so viele Drogen genommen, dass lauter furchtbare Sachen hinterher passieren, sondern diese Verstrickung in den Drogenkonsum bezieht sich schon in erster Linie auf diese Hauptfigur, den Max, den Erzähler. Und ist ansonsten auch so ein bisschen Motiv für eine bestimmte Atmosphäre, in der dort gelebt und gearbeitet wird. Und alle, die dazugehören, haben wie so ein Erkennungszeichen eben auch diesen Drogenkonsum. Es stimmt allerdings, dass es wirklich diese Szenen gibt, gerade unter den Juristen, denen man das im Normalfall vielleicht nicht ansieht oder zutraut, wo in der Tat wirklich wahnsinnig viel gekokst wird. Ich kenne ein paar, die sind immer extrem gut drauf.
Und du bist jetzt eine Nestbeschmutzerin in dem Sinne, weil du bist ja auch Juristin.
Ja.
Und ich machst du dir über solche Dinge Gedanken oder bist du da schon konkret attackiert worden?
Auch? Nee, noch gar nicht. Also ich warte jetzt irgendwie schon seit 2 Monaten, dass mich einer anruft. Aber ich habe ja versucht, keine Namen zu nennen, die man wiedererkennt oder so. Ich bin bisher noch überhaupt nicht attackiert worden davor. Ich hatte aber, bevor der Roman erschienen ist, manchmal so Sekunden, in denen ich mir das echt überlegt habe, ob das ein Problem gibt vielleicht. Aber die Leute scheinen das Buch zu begreifen als eine fiktive Welt, was das ja auch ist und nicht als der Versuch, realistisch abzubilden, was tatsächlich vorkommt die ganze Zeit. Und da darf man dann alles.
Und du hast gerade gesagt, damit erzeugst du auch eine bestimmte Atmosphäre und diese Atmosphäre steigert sich ja auch im Laufe des Buches. Es wird alles immer morbider, also das Siechtum schreitet voran, nicht nur bei Max, auch auf der ganzen Welt quasi. Also es wird immer düsterer, immer dunkler.
Und dann ganz zum Schluss der ultimative Lichtblick, den aber wahrscheinlich nur ich so richtig als solchen verstehe. Also das Ende ist in der Tat ganz unten in einem großen Topf voll Scheiße. Aber auf dem Boden dieser ganzen Sache durchlebt Max so eine Art Katharsis und kommt zu einem Punkt, wo er eine Entscheidung trifft, eben diese Clara, die ihn die ganze Zeit unerträglich nervt, zu retten. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass er aktiv wird in dem ganzen Roman, wo er sonst immer nur rumhängt und wartet, von selbst zu sterben, weil er nicht mal den Mumm hat, sich umzubringen. Und von daher ist das für mich eigentlich ein relativ hoffnungsfrohes Ende, aber natürlich gemessen an dem Rest.
Und unabhängig davon, du sagst, es ist eine fiktive Welt in deinem Buch, aber dein Therapievorschlag für die Welt, gibt es einen?
Vielleicht nicht für die Welt, aber vielleicht für die einzelnen Teilnehmer in dieser Welt. Und das wäre so ein bisschen das, was in diesem Ende eben auch passiert. Also Max entscheidet sich einfach in dem kleinen Bereich, in dem er irgendeinen Einfluss hat, den hat er am Ende, mehr durch Zufall, dann eben eine Entscheidung zu treffen und etwas zu tun für jemanden, den er noch nicht mal sehr gut leiden kann. Also ich will jetzt nicht klingen wie der Papst, aber es ist zumindest etwas, was das bewirkt und er tut es dann eben auch. Und das mag eine Möglichkeit sein für den Einzelnen.
Eine letzte Passage hören wir noch aus deinem Buch und auch wenn du jetzt uns schon eine ganze Menge verraten hast, was noch passiert auf diesen 440 Seiten, es ist auf jeden Fall spannend, wie gesagt im Schöffling Verlag erschienen und selbst wenn du viel erzählt hast, vieles haben wir heute noch nicht erfahren, aber eine Passage, wie gesagt noch, sag uns, worum es da jetzt geht.
Also die letzte Passage, die ich lese, ist auch aus dem hinteren Viertel des Buchs. Und sie spielt sich wieder ab in der Vergangenheit und aus einer Phase, in der Max und Jesse sich gerade wieder getroffen haben in Wien. Also nicht wie vorhin, wo sie 18 sind, sondern etwas später. Sie sind jetzt, Jesse ist ungefähr 26 und er ist 30. Seit ich in die Wohnung kam, hatten sich ein paar Details verändert und darauf war ich stolz. In der Nähe der Wohnungstür hatte ich einen Nagel eingeschlagen, an den ich meine Jacke hängen konnte, wenn ich eintrat. In der Küche standen ein elektrischer Wasserkocher und 2 Tassen auf dem Kühlschrank. Vom Straßenverkauf am Naschmarkt hatte ich eine Kiste Bücher gebracht, die nach Keller stanken und überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Die revolutionärste aller Neuerungen aber hatte ich am Stubenring aus einem Baucontainer gezogen, mir auf den Rücken geladen und die ganze Praterstraße entlang bis vors Haus geschleppt. Ich klingelte, bis Jesse sich oben aus dem Fenster in Zimmer 1 lehnte. Komm runter, rief ich, hilf mir tragen. Niemals, schrie sie, das kommt mir nicht in die Wohnung. Ihre Stimme hallte durch die Gasse. Menschen unterbrachen ihren Weg, um wie ich den Kopf in den Nacken zu legen und nach oben zu sehen. Bitte, rief ich so gedämpft wie möglich. Ich schwöre, es ist das Letzte, was ich bringe. Nein, kreischte sie noch lauter. Hau ab mit dem Ding und komm am besten selbst nicht wieder. Ich will dich nie wieder sehen. Es wurde gefährlich. Wenn bei Jessie der Trotz erwachte, konnte sie mit verschränkten Armen und gerecktem Kinn rückwärts auf den Asphalt fallen und sich den Schädel einschlagen. Zu verbockt, um sich abzufangen. Ich spürte deutlich, dass es demnächst soweit war. Sie schrie noch immer. Ich sah sie in der Fensteröffnung toben. Über ihr der Dachfirst und dann der blaue Himmel, in dem die Möwen kreisten, als wäre ein Meer in der Nähe. Dabei kamen sie nur, um nach dem Dreck in den Straßen zu tauchen. Ich brauchte eine Idee, eine schnelle, großartige Idee. Ich hatte Zeit, solange Jessie noch aus dem Fenster hing. Und dann schickte mir der Herr eine Inspiration. Er ist alt, er stirbt. Ich brüllte es so laut, dass sie mich trotz ihres eigenen Gezeters hören konnte. Sie verstummte augenblicklich. Ich komme runter, sagte sie. Das Fenster schlug zu. Fast im gleichen Augenblick, so kam es mir vor, wurde die Haustür von innen geöffnet. Jessie musste auf dem Treppengeländer heruntergerutscht sein. Ich lächelte, sie blieb ernst. Der Tisch war alt und schwer, vollgesogen mit Wasser, nicht mehr als die Essenz von einem Tisch. Vier Beine und eine Platte. Tisch, das ist Jessie, sagte ich. Jessie, das ist Tisch. Hallo, hauchte sie. Es wäre erheblich einfacher gewesen, ihn alleine die Treppe hochzuschaffen, denn Jessie war zu klein und wollte auch nach unten gehen, sodass ich mich unentwegt bücken musste und mir die Schienbeine fleckig schlug. Aber sie war eifrig und mit fliegendem Atem bei der Sache, warnte in jeder Kurve nicht gegen das Geländer zu stoßen und ich ließ sie gewähren. Wir stellten den Tisch in der Küche unter das Fenster. Jessie streichelte seine Platte. Er ist schön, sagte sie zärtlich. Wo hast du ihn gefunden? Im Müll, sagte ich. Er sah so traurig aus. Aus verhangenen Augen schaute sie zu mir hoch. Gut, dass er jetzt hier ist, sagte sie. Ich nickte. Schau, sagte ich, was ich für ihn gebracht habe. An der Beuge meines linken Arms schaukelte eine kleine Tüte, in der sich zwei Kochbeutel Reis befanden. Sie verstand sofort. Der Tisch würde sich freuen, wenn auf ihm gegessen wurde. Das war sein Job. Von da an wurde es einfacher, Jessie zu füttern. Und als wir ein paar Wochen später die Wohnung fluchtartig verlassen mussten, war der Tisch das Einzige, von dem sie sich verabschiedete. Sie lief mir entgegen, wenn ich abends kam. Ich brachte etwas Kaffee mit und ein paar Päckchen Zucker, in den Hosentaschen aus der Kanzleiküche geschmuggelt. Und ich brachte Reis, immer Reis, denn sie gewöhnte sich ans Reisessen und betrachtete es nicht mehr als Nahrungsaufnahme, sondern als ein Ritual. Wir kochten ihn doppelt so lange, wie es die Zubereitungsanweisung empfahl. Sie schnitt den Beutel auf, gefasst wie ein Chirurg beim Öffnen einer Bauchdecke, und ich ließ die Masse in einem Stück in den Blechtopf fallen. Wir streuten Salz darüber, und wenn ich eine Tomate dabei hatte, zerquetschte ich sie in der Faust und träufelte den Saft über den Reis. Dann gab ich ihr meinen Taschenspiegel, damit sie ihre roten Backen bewundern konnte. Sie stellte sich an den Tisch, einen Löffel in jeder Faust. »Was gibt es heute?«, fragte sie. »Es dauert noch«, sagte ich. »Du brauchst dich noch nicht hinstellen.« »Was gibt es?«, drängelte sie. »Reis mit Kant«, sagte ich. »Oh nein, nicht Kant«, rief sie. »Können wir nicht Nietzsche dazu haben? Kant gab es doch gestern schon.« »Eben«, sagte ich, »und Kant ist noch nicht alle. Wir müssen es aufbrauchen.« Sie stöhnte und warf das Besteck auf den Tisch, während ich ging, um das Buch zu holen. Wir aßen aus dem Topf. Ich saß auf dem Stuhl, Jessie stand neben mir. Das Buch hatte ich aufgeschlagen vor mir, ab und zu fielen ein paar Reiskörner von der Gabel und landeten zwischen den Zeilen. Die Hauptwerke Kants, las ich vor, gehören nicht nur zu den inhaltsreichsten, sondern auch zu den schwierigsten der Weltliteratur. »Ach«, rief sie, »das ist kein echtes Kant, das ist nur Kant-Aroma.« »Natürlich«, sagte ich. »Zu Reis kann man echtes Kant nicht nehmen, es ist zu schwer.« »Dann hätten wir auch Nietzsche haben können«, maulte sie mit vollem Mund. »Von Nietzsche haben wir auch nur Aroma«, sagte ich. Ich hielt das Buch hoch, »Kleine Weltgeschichte der Philosophie«.